Ach, Claudia, guck mal, hätten wir in der Schule aufgepasst, dann müssten wir jetzt nicht Switches auspacken und deployen.
Ja. Was würden wir denn sonst machen?
Vielleicht wären wir Entwickler geworden.
Ah, ich packe eigentlich ganz gerne Switches aus.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 69 vom Wartungsfenster vom 25. September 2024. Mit mir dabei die Frau, die sich wahrscheinlich lieber die mit einem stumpfen Löffel den Arm amputieren würde, statt, weiß ich nicht, was hast du immer so gerne gemacht?
VBA.
Den VBA zu entwickeln.
Genau, die Claudia.
Hi. Mich wieder Patrick, Glück auf. Ja, ich kann ja gar nicht programmieren. Ich bin ja nur so ein Low-Code-Developer.
Ja, das ist halt jetzt auch ein dummer Insider. Also wer mich nicht gut kennt und lange kennt, der weiß das nicht über mich, dass ich das mal machen musste eine Weile lang.
Und wir haben dir alle gut zugesprochen dabei.
Er hat nicht geholfen.
Ja, also,
es war schon fürchterlich.
Ja, ich weiß. Ist lange her. Vielleicht, um diesen Insider ein bisschen aufzulösen. Die Kollegin hatte in ihrem Profil halt dummerweise drinstehen, dass sie irgendwie VBA und sowas kann. Und obwohl wir ja eigentlich eine Infrastrukturbude sind, gab es mal irgendwann ein Projekt im Finanzsektor, wo ein befreundetes Unternehmen Leute gesucht hat, die VBA können.
Ich habe ehrlicherweise in meinem Profil noch nicht mal VBA drinstehen gehabt.
Aber wie sind Sie denn auf deine Spur gekommen?
Ja, da stand VB.net drin und
verdammt.
Und so. Und wenn man das kann, dann kannst du tendenziell halt auch VBA, war so der Gedanke.
Naja, auf jeden Fall hatte man damit die Kollegin quasi an den Hammelbeinen und obwohl sie da eigentlich gar keinen Bock drauf hatte, haben andere hier im Unternehmen so lange gut zugeredet, bis sie das dann gemacht hat. Und ich glaube, es war ein sehr tiefes Tal der Tränen.
Aber ja, es war schon nicht vergnügungssteuerpflichtig, nein.
Nein, definitiv nicht. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt an VBA oder an dem Sektor lag, in dem du das machen musstest.
Ja, wahrscheinlich sowohl als auch und an der einfach der schieren Menge. Also es ist ja eine Sache, wenn ich mich mal irgendwie so einen Tag oder zwei Tage oder meinetwegen einen Tag die Woche irgendwo hinsetze und Sachen skripte, aber fünf Tage die Woche.
Nee. Da hast du dann doch keinen Bock drauf, ne?
Nee, kann ich verstehen. Dafür bin ich zu sehr, dafür schlägt mein Herz zu sehr für Infrastruktur.
Ja, aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wenn man Infrastruktur macht, dann muss man auch solche Sachen wie heute machen. Also wenn ich jetzt mal auf meine Apple Watch und meinen Activity-Tracker gucke, das hat sich heute gelohnt.
Ja, bei mir auch tatsächlich, also gerade noch so. Nicht so sehr wie bei dir, du bist mehr gelaufen als ich, aber.
Vier Paletten, 4-Euro-Paletten.
Ja, aber dafür habe ich die Arbeiten an der ClearPass gemacht, die auch notwendig waren.
Ja, natürlich.
Während du halt noch ein bisschen gelaufen bist.
Genau. Na, wir sind ja so ein bisschen wie Pinky und Brain. Jetzt kann jeder von sich überlegen, wer hier Pinky und wer Brain ist.
Ich bin mir gerade auch nicht sicher.
Ich glaube nicht, dass Brain 3 Bazillionen Mal aus dem zweiten Stock mit Kartons rauf und runter rennt. Ja, wir hatten 4 Paletten mit Zeug voll. Switches, Firewalls, Nutanix Cluster.
Mhm. Also eigentlich eine ganz coole Sache.
Was jetzt ausgebreitet in einem größeren Besprechungsraum rumliegt, ein paar Meter weiter, ist ein hübsches neues Data Center. Mhm. Das verdient tatsächlich den Namen. Das muss man jetzt an dieser Stelle mal erwähnen.
Doch, ne?
Also mit Löschanlage und Kaltgang und Brandfrüherkennung und allem Pipapo, was dazugehört. Mhm. Und Erstbezug. Ne? Wir werden die Ersten sein, die da Zeug reinschrauben. Lustigerweise führte das dazu, wir sind so früh, also eigentlich sind wir ja spät dran, eigentlich sollten wir das Zeug ja schon vor einem halben Jahr installieren,
ja.
Aber es ist halt immer noch Baustelle, das heißt, wir rennen da mit Helmen rum, mit Sicherheitsschuhen und wir haben heute Morgen eine Sicherheitseinweisung bekommen.
Ja.
Ja, na gut.
Ne? Sind vorher etwas verwundert gefragt worden, warum wir denn keine eigene Baustellenschutzausrüstung haben, was uns etwas irritiert hat, weil.
Ja, warum nur? Vielleicht, weil unsere anderen Kunden typischerweise in fertige Gebäude ziehen.
Genau.
Wir sind jetzt ja auch keine kleine polnische Gleisarbeitergruppe, die jeden Tag auf Baustellen rumtouren. Ne? Nein, tatsächlich verfügen wir nicht über eine persönliche Schutzausrüstung, weil.
Ja, wobei
Sicherheitsschuhe oder Helm, das hatte ich früher schon mal. Ne? Also ich habe ja auch in einem früheren Leben bei anderen Arbeitgebern schon mal so auf Werksgeländen rumgeturnt und gerade wenn du dann so im Bereich Chemie oder sowas rumturnst, dann oder überhaupt, ne? Auch wenn ich an unsere Freunde hier im Saarland denke, Oder auch hier, ne? Hier die Jungs mit den großen Löchern, hier ein paar Kilometer weiter. Stimmt, doch, da mussten wir auch Sicherheitsschuhe und Helm tragen.
Ja, haben wir immer gestellt bekommen dann, ne?
Ja, richtig. Mhm. Also nie eigenes Zeug.
Weiß nicht, muss man mal überlegen hier, ob das eine lohnenswerte Anschaffung wäre für die Mitarbeitertechnik.
Wollen wir denn häufiger und mehr auf Baustellen rumtun?
Nein, aber einfach nur, um solchen Fragen zu entgehen.
Aber guck, das unterscheidet uns von Entwicklern.
Ja, die müssen garantiert nicht.
Die haben ja, vielleicht maximal S3-Flipflops.
Wobei, es kommt auch wirklich sehr darauf an, in welchem Sektor du arbeitest. Also ich habe einen befreundeten, also der ist jetzt kein Softwareentwickler, aber der ist halt Steuerungsanlagenprogrammierer und der läuft selbstverständlich, ne?
Ja, gut, aber da sind wir dann ja auch bei den Leuten, die dann später bei unserem Kunden nachher hier das ganze OT-Zeug machen. Auch die werden tendenziell eher über eigene persönliche Schutzausrüstung verfügen, eben weil wenn du dann wirklich irgendwo an Produktionslinien stehst oder in der Produktion, da brauchst du das halt viel eher als bei den Jungs, die dann in kurzer Hose und S3-Flipflops im Homeoffice sitzen.
Ja, ich wollte nur sagen, man kann das vielleicht nicht mit Entwickler abkürzen. Vielleicht Desktop- und App-Software-Entwickler sind seltener auf Baustellen unterwegs. Ja,
genau.
So.
Ne? Das andere ist die harte Männertechnik, so richtig mit, weiß ich nicht, seriell. Machen die das heute noch?
Ich habe keine Ahnung, muss ich die mal fragen.
Ich weiß nicht, also ich habe zumindest bei Siemens habe ich gesehen und einige, die hier mit sich hier in unserer Hörerschaft mit OT auskennen. Es gibt so total abgefahrene Laptops von Siemens auch so für die Inbetriebnahme von irgendwelchen SPSen oder so. Sieht total wüst aus. Also quasi wie so ein, wie das MacBook, was sich die ganzen Mac-Leute immer wünschen mit allen Schnittstellen und so.
Aha.
So doppelt so dick. Der Albtraum von Johnny. Nicht flacher, sondern dicker. Ja, aber ich meine, die Woche hat gerade angefangen. Sportprogramm für heute ist also erledigt. Ich denke, morgen werden wir dann mal mit dem lustigen Teil anfangen.
Ja, ich denke auch.
Ein bisschen Switches konfigurieren.
Ich meine, es sind immerhin, ne, 25 Switches.
Oh ja.
Da werden wir ein Weilchen mit beschäftigt sein.
Ja, gut, plus ne, das ganze Zeug reinschrauben und. Ne?
Ja, und ich meine, der Heavy Lifting Part mit Configs und sowas, das ist ja schon durch.
Genau, die hast du ja schon vorbereitet. Ich denke, Heavy Lifting wird auch nochmal Nutanix. Ausnahmsweise mal Nutanix ohne AHV, sondern mit VMware.
Sind wir auch gespannt drauf? Haben wir bislang noch?
Ist ja, also finde ich ja heute auch tatsächlich eher ungewöhnlich. Also mir würde kaum ein Grund einfallen, Nutanix mit ESXi zu machen, wenn ich dem Kunden auch VMware mit Visan empfehlen könnte.
Boah, so herum betrachtet.
Ja.
So herum betrachtet.
Weißt du, vor allem mit Visan fühlt sich so aus einem Guss aus und AHV mit AOS fühlt sich auch so aus einem Guss, aber irgendwie so ESXi mit AOS ist irgendwie so, Ich meine, das ist ja die, also das ist ja der Ursprung des Ganzen, ne? AHV kam ja viel später am Anfang, ne? Gab es bei Nutanix quasi ESXi, Hyper-V, Xen. AHV kam ja erst viel später, aber dieses Freedom of Choice hat Nutanix ja auch über die Jahre ein bisschen zurückgedreht und sagt, nee, also hier, ne, AHV ist hier the place to be. Insofern, aber wir sind mal ganz gespannt. Ne,
ist auch fein, AHV macht ja auch
seinen Job so, wie man es eigentlich von einem Hypervisor erwarten würde. Ne? Jetzt ist ja auch gerade VMware Explore gewesen. Earnings von VMware, beziehungsweise Broadcom bei VMware sind auch raus. Und was soll man sagen? Ja, man frohlockt auf der Explore, dass man das Ziel von 8,5 Millionen EBITDA, was man ja, glaube ich, irgendwie 3 Jahre nach der Übernahme, also 2027, erreichen wollte, möglicherweise schon im nächsten Jahr knacken könnte.
Oh. Okay.
Vor allem der Kunden weinen jetzt leise in ihr Kissen.
Ja, vor allen Dingen, weil man das gar nicht erwartet hätte, so oft, wie man jetzt hört, Lizenzen schwierig.
Lizenzen schwierig zu kriegen, ja. Irgendwie so.
Die Menschen wollen ja Münzen einwerfen, aber sie wissen nicht, wo.
Ja, das war so ein ganz interessanter Take, der da auch zur Sprache kam. Und der Take ist wohl, die Kunden motzen, zahlen aber. Was meiner Ansicht nach natürlich ein ziemlich sicheres Zeichen dafür ist, dass es halt keine echte Alternative gibt, beziehungsweise die Kunden halt einfach mehr Zeit brauchen, um entsprechende Alternativen zu implementieren oder auch erstmal zu evaluieren. Aber zumindest die Investoren scheint es zu freuen. Also die Entwicklung von VMware bei Broadcom scheint da auf dem richtigen Weg zu sein, zumindest aus Investorensicht.
Mhm.
Naja. Was haben wir denn Schönes an Themen mitgebracht? Wir hatten uns ja am Wochenende da doch einen ganz lustigen Link mal zugeworfen.
Also du hast mir einen Link zugeworfen, ich habe ihn gelesen, ja.
Genau, und der Server 2025 steht ja quasi vor den Türen. Ne?
Ja, man kann ja schon, wenn man will.
Und wie das bei jedem guten Windows-Server so ist, finden wir auch dieses Mal wieder Serverrollen, die deprecated sind. Also, ne, sie sind nicht entfernt, aber sie sind deprecated. Seit längerer Zeit schleppen wir schon den NPS mit rum, an dem sich tatsächlich nichts mehr tut.
Ja, der ist jetzt auch nicht erwähnt, dass er jetzt verschwinden würde oder
sowas.
Nee,
der ist immer noch drin.
Der ist immer noch drin.
Der ist immer noch drin. Jetzt hat Microsoft die Axt am guten alten Windows Update Service angesetzt.
Ja, ist das so? Also, ne, wir reden von Vesus. Wir reden von Vesus. Also ich weiß nicht so genau, wie das aufgekommen ist, weil ja, ich habe das jetzt schon mehrfach gehört und der Artikel, den du da nennst, da steht das drin. Mhm. In der offiziellen Dokumentation von Microsoft, also in dem Übersichtsartikel, welche Features nicht mehr vorkommen und welche ab 2025 nicht mehr weiterentwickelt werden. Das sind zwei verschiedene Kategorien, also Dinge, die abgeschafft werden und Dinge, die nicht mehr weiterentwickelt werden. Da taucht Vesus nicht auf.
Ich meine, an Vesus selber, wenn wir jetzt über den Vesus reden, dann reden wir von Vesus 3.0 und da hat sich ja, glaube ich, tatsächlich seit Server 2012 nichts dran getan. Ne? Und der wird halt immer so weiter mitgeschleppt. Aber er ist halt immer noch da. Und soweit ich das ja verstanden habe, wird das wohl auch so sein, dass einfach entsprechend das Produkt zwar immer noch vorhanden ist, also die Rolle lässt sich dann immer noch installieren. Aber er wird halt nicht weiterentwickelt. Mhm. Also, na gut, sie müssen ihn zumindest insoweit ja weiterentwickeln, als dass ich damit dann auch immer noch in 2025 patchen kann. Aber was halt definitiv mit 2025 rausfliegt, ist halt die IIS 6 Verwaltungskonsole, also das Legacy Management, WordPad.
Ja, fliegt auch raus. SMTP-Server.
Gut, der war ja immer, glaube ich, Bestandteil vom IIS. Genau. Mhm. Und Windows PowerShell 2.0 fliegt wohl jetzt komplett raus, beziehungsweise gut. Die Komponenten sind halt auf PowerShell 5 und höher migriert worden. Mhm. Das passt also soweit. Aber ne, da ist er auf jeden Fall schon mal nicht dabei.
Genau. Ja, also das ist die erste Kategorie an Features gewesen, die wirklich verschwinden werden im 25. Naja, und die zweite sind halt Dinge, die nicht mehr weiterentwickelt werden. Da stehen so schöne Dinge drin wie Computerbrowser.
Oh nein, kann ich da nicht mehr die Netzwerkumgebung durchbrowsen, um Freigaben zu finden? Oh mein Gott.
Und im gleichen Zuge wird auch NTLM nicht mehr weiterentwickelt, worüber ich herzlich schmunzeln musste, als ob ihr das weiterentwickelt hättet in den letzten 5 Jahren.
Naja, so. Vielleicht ist das wie Wein oder Käse, ne? Das muss halt einfach ein bisschen reifen.
Ja. Ja, und ja, genau. Ja, also ne, Computerbrowser und warum nenne ich es in einem Zuge, ne? Das eine ist SNB1, das andere ist NTLM, also ne, V1 und V2, also inklusive LAN-Manager. Ja, also sie schreiben jetzt nochmal explizit, dass sich LAN-Mann NTLM V1 und NTLM V2 nicht mehr in der Feature-Entwicklung befinden.
Okay, es gibt also keine neuen Features mehr in NTLM, aber das heißt, wir sind jetzt in der Maintenance-Phase, ja?
Große Überraschung.
Oh Gott.
Scheint so.
Ja, gut, TLS 1011, sollte bekannt sein, ist halt auch schon irgendwie alles alt und ranzig.
Remote-Mail-Slots hat mir jetzt nichts gesagt.
Sagt mir auch nichts.
Protokoll, dann liest es einfach mal stumm vor.
Remote Mail Slots sind veraltet. Das Protokoll für Remote Mail. Moment mal, darf ich mal eben die Seite auf Englisch haben, damit ich ungefähr weiß, was das im Englischen gewesen sein soll?
Remote Mail Slots.
Okay.
Was hast du gedacht?
Oh, was initially introduced in MS-DOS, oh boy. Is it dated in simple IPC method? Bla, okay. Bla, bla.
Ach.
For more information on remote mail, see about mail slots and MS Mail. Ach du Scheiße, MS Post ja, Office.
Aber, weiß ich nicht. Also IPC klingt jetzt für mich nicht nach irgendwas, was mit Mails zu tun hat. Moment. Also IPC steht doch für Inter-Process Communication, ja, oder? Ach, du meinst, es wurden... Ich stelle mir gerade vor, wie Nachrichten per Mail zwischen Prozessen hin und her geschickt werden. Ich muss ein bisschen kichern darüber.
Ja, ich sag
aber
nur,
du hast mir jetzt auch erzählt, kürzlich, was ich auch noch nicht wusste, dass auch Replikationen in der AD über SMTP.
Ja, AD-Replikation per SMTP, genau. Mhm.
Vielleicht verschwindet das damit.
Möglicherweise, das hatten Sie ja auch gesagt, dass Sie diese Form der Replikation für Active Directory dann halt mal irgendwann in Rente schicken wollten. Mhm. VB-Script stirbt auch. Das wird den ein oder anderen Kunden
nein.
vor ein Problem stellen.
Oh nein, VB-Script, mhm. Oh Moment, aber ganz ehrlich, ich glaube auch so das ein oder andere in Check-MK und so setzt auch noch auf VB-Scripts auf, ne?
Yes.
Herausforderung. Ja, aber es ist ja noch da, aber es wird nicht mehr weiterentwickelt.
Ja, natürlich, good point. Aber trotzdem
also
sollte...
Man hat noch ein bisschen Zeit, wollte ich damit sagen.
Das ist eigentlich schon die ultimative Aufforderung. Jetzt guck bitte mal, dass du das mal portiert kriegst, ne? PowerShell, bla bla bla.
Gleiches Spiel. Sie schaffen die Befehlszeile für die Windows-Verwaltungsinstrumentation, also WMIC, schaffen sie ab.
Was ist denn mit WMI-Filtern?
Ich weiß nicht, ob das mit WMI-Filtern zu tun hat.
Naja, ich teste gerne, ob ich meinen WMI-Filter richtig gebaut habe per WMIC.
Okay, du kriegst es als Feature on Demand zukünftig. PowerShell für WMI. Achso, PowerShell für WMI ersetzt das WMIC-Tool.
Ah, okay, ja, da bin ich ja fein. Da bin ich ja fein mit.
Find ich in Ordnung, wenn dann ein Ersatz kommt.
Genau, richtig. Und kommen wir mal wieder auf den ursprünglichen Hint zurück mit Vesus.
Ne, wie gesagt, dieser Artikel, wir verlinken den ja auch,
genau.
Ihr könnt das selber sehen. Dieser Artikel schreibt, Microsoft has announced deprecation of Windows Server Update Services. Der Link, der dahinter liegt, ist hinter diesem Satz, ist der Link, wo drin steht, wo der Vesus nicht mehr drin steht.
Genau. Und jetzt könnte man sich natürlich überlegen, okay, was stellt sich denn Microsoft dann vor, wie wir dann in Zukunft unsere Server patchen?
Ich habe ja die Theorie, dass das mal da drin stand und dann waren die Leute aber so empört, weil die Alternativen wie folgt vorgeschlagen werden.
Genau, die Alternativen sind nämlich dann tatsächlich unter anderem der Einsatz von Intune für Clients.
Klar.
Oder dem Azure Update Manager für Server. Und der Azure Update Manager für Server heißt 5 Euro/Dollar pro Server pro Monat.
Genau, ich glaube, da hatten wir auch mal drüber erzählt, ne, dass das ja eine nette Alternative wäre, wenn das nicht Geld kosten würde.
Korrekt, richtig.
Ja, und Intune ja genauso, ne? Also für die Kunden, die so noch keine Microsoft Cloud haben, noch gar kein M365 nutzen, ist das schmerzhaft.
Genau, weil, ja? Also steht ganz offiziell im Artikel, und der Artikel datiert auf den 20. September diesen Jahres. We recommend organizations transition to cloud tools, including Windows Auto Patch and Microsoft Intune for Client Update Management and Azure Update Manager for Server Update Management. Und das bringt uns natürlich jetzt wieder an den Punkt, naja, wir haben ja möglicherweise Server, die wir gar nicht ins Internet lassen wollen. Mhm. Also ne, wir reden auch klassischerweise immer noch von unserem Tier 0, was wir ja möglicherweise nicht ins Internet lassen wollen. Oder nicht nur möglicherweise, sondern welches wir eigentlich gar nicht ins Internet lassen wollen. Und da war der Vesus natürlich immer ein schöner Weg, weil du hast dann halt du hast dein Tier 0 Vesus gehabt, hast den dann halt zum Beispiel mit einer Policy zeitlich begrenzt ins Internet gelassen, hast synchronisiert, Updates geholt, und dann konntest du halt dein Tier 0 patchen. Und jetzt musst du dein ganzes Zeug irgendwie ans Internet hängen. Und das ist schon irgendwie uncool.
Ist es tatsächlich. Es ist auch hoffentlich nichts, wo Leute auf die Idee kommen, dass man sich doch nochmal mit Voodoo zu befassen. Windows Update Deliver Optimization, falls ihr jetzt an kleine Puppen mit Nadeln gedacht habt, ist dafür halt auch nicht geeignet, ne?
Ja. Nee, also Microsoft, also wir hatten das im Umfeld Defender for Identity ja auch schon mal, wo dann gesagt wurde, ja, aber du musst den Defender for Identity Agent auf deine DCs packen und dann musst du die ins Internet lassen, wo der eine oder andere Kunde dann ja auch sagte so, nee, will ich aber nicht. Und man hat dann häufig so diese Reaktion von Microsoft so, stell dich nicht an, ja, du Pussy, lass deine Kisten einfach ins Internet. Ich meine, die reden ja nur mit uns, mit Microsoft.
Also, im Zweifelsfall sagt Microsoft dir dann auch, ja, das mit dem Tiering, das ist ja auch veraltet. Also, dann denkst du so, boah, komm hier. Also, dann hast du vielleicht hier, die verkaufen halt dann andere Produkte in dem Moment.
Genau, richtig. Ne? Ja. Und Vesus war ja auch immer ein schöner Weg. Ich meine, du konntest ja dann auch selber dann Updates da importieren. Das heißt, du hattest ja im Zweifelsfall auch für air-gapped Environments die Möglichkeit, Updates dann irgendwie auf einer USB-Platte zu deinem Vesus zu tragen und dann trotzdem deine Kisten irgendwie einigermaßen automatisiert zu patchen. Aber mit diesen ganzen Cloud-Diensten ist das alles hässlich. Intune für Clients, no offense, finde ich total sauber. Wäre auch tatsächlich heute immer meine Empfehlung. Mhm. Bitte verwaltet eure Clients per Intune. Ja.
Ja.
Ihr müsst auch keine GPUs mehr für Clients bauen. Macht es einfach, euer komplettes Client-Management über Intune, ja. Aber für den ganzen Server-Scheiß, der auch noch in dem On-Prem-AD hängt, bitte nicht.
Du kannst aber mit der gleichen Berechtigung, wie du Tier 0 nicht ins Internet lassen willst, möglicherweise in deinem Unternehmen auch einen bestimmten Satz an Clients haben, die du nicht ins Internet lassen möchtest.
Wenn wir jetzt von OT-Zeug reden zum Beispiel. Oder
wir reden von OT-Zeug oder vielleicht auch einfach von einem schnöden Client, der Zugriff auf OT-Zeug hat. Und die möchte ich mir nicht notwendigerweise ins Internet lassen. Das heißt, für die brauche ich Gruppenrichtlinien nach wie vor. Also ich sehe noch nicht,
wobei,
dass...
Da haben wir es ja häufig... Ja, wobei, nee, du hast schon recht, ne? Also Zeug, was auf OT-Zeug zugreift, ja, das hängt häufig schon mal im AD. OT-Zeug selber ja meistens dann entweder in sehr abgeriegelten eigenen Forest, beziehungsweise hängt einfach gar nicht.
Oder gar nicht in einem Forest oder wie auch immer. Ja, aber ich wollte noch, das ist mir schon noch ein Anliegen. Ich würde noch nicht sagen, dass du alles pauschal, alle Gruppenrichtlinien mit Intune abbilden kannst, die du brauchst. Also das, ich finde die Aussage ein bisschen simplifiziert. Ja, also in einer simplen Umgebung
hat
das bestimmt.
Ja genau, wollte ich gerade sagen, weil du hast ja so, also was du ja gerade beschreibst, ist ja diese Zweiklassengesellschaft bei Clients, die wir haben. Auf einmal Office-Clients, wo ich glaube Intune unstrittig ist, und auf der anderen Seite hast du halt eben PAWs zum Beispiel oder halt Steuerungsrechner oder eben Rechner, die eben nicht für eigentlich Office-Work gedacht sind, so Zugriff auf Steuerungssysteme, bla bla bla, klar, ja, das ist schon, du hast jetzt so eine Zweiklassengesellschaft.
Ja, klar, schon. Und halt, ne, im Zweifelsfall tut es halt, ja, man muss ein bisschen wissen, was man tut, man muss an beiden Stellen die Augen haben, aber im Zweifelsfall mischt er halt Gruppenrichtlinien und Intune-Richtlinien, solange du da nichts Widersprechendes reinschreibst, passt das schon.
Genau, ansonsten fängt das Suchen
an. Ach, hör mir auf.
Wo kommt jetzt diese Einstellung her?
Ja, das lässt sich herausfinden.
RSOP MSC. Gold wert.
RSOP MSC, GPU Results / H oder ja, bei Intune kannst du ja auch über den Agent wohl schauen, ne, über den Connector oder wie auch immer. Ich bin nicht sehr Intune, sehr tief drin in dem Thema, aber ich habe gesehen, dass sowas geht.
Ja, genau. Da müsste der Eve mehr zu sagen.
Ja.
Dann haben wir auch eine Neuigkeit, denn Nutanix AOS 6.8.1.5 ist raus.
Wir haben ja, glaube ich, letztes Mal davon gesprochen. Was, letztes Mal oder vorletztes Mal über diese Geschichte mit egal welche Version, also mit Veeam und AOS 6.8. Und hatten da ja noch erwähnt, dass der Fix von Nutanix in 6.8.1.5 geplant ist.
Genau. Jetzt
wo haben wir das eigentlich gelesen?
das weiß ich nicht, wo du das gelesen
hast. Ich habe das
weil
gar nicht
du
gelesen.
Du hast das erzählt.
Ich habe das auf Reddit gelesen und habe das höchstens erzählt.
Okay, ist Reddit eine seriöse Quelle?
Darf ich dir jetzt nichts mehr erzählen, was ich auf Reddit lese? Dann wird aber langweilig hier.
Naja, long story short, 6815 ist raus und wir haben keinen Fix drin.
Natürlich ist kein
Fix
drin.
Es ist immer noch kaputt.
Es ist immer noch kaputt. Das wird ja geführt als ein bestimmtes...
Es gibt ein Engineering-Ticket.
Ist das ein Engineering-Ticket? Okay. Nennt sich ING 663089. Und das ist halt immer noch unter Known Issues geführt. Im neuesten Release.
Wobei, du hast eigentlich da was sehr Lustiges rausgekramt.
Es ist eigentlich kein Known Issue. Also es hat mit Veeam nichts zu tun. Also wenn man jetzt loszieht und nach einem Problem mit Veeam sucht in den aktuellen Release Notes, wird man da nichts finden, weil dieses Issue ein Issue vom Prism Gateway ist. Und das heißt auch, dass es die ACLI betrifft. Also es ist eigentlich Problem nicht in der ACLI. Das heißt, bestimmte Befehle, also wenn man zum Beispiel VMs auflistet, der Befehl läuft wohl auch auf einen Fehler. Ich mache das üblicherweise nicht. Ja, ich habe üblicherweise meine...
Genau, wozu, wenn man Prism Elements oder Prism Central hat, ne?
Ne, also ne, wenn du mit der ACLI VMs auflistest, bekommst du wohl eine Fehlermeldung und diese Fehlermeldung kommt in Veeam dann auch so verstückelt an, dass dann eben eine Fehlermeldung über das Format der Fehlermeldung erscheint.
Du willst gerade quasi durch die Blume sagen, dass ein API-Call von Veeam an Prism am Ende in einem ACLI-Command endet.
Ja, genau, der einen Fehler wirft und die API leitet diese Fehlermeldung dann leider zerstückelt an Veeam weiter und die Fehlermeldung in Veeam sagt nur, ich kann mit der Fehlermeldung nichts anfangen, weil...
Wobei mich diese Sache jetzt halt noch mehr verwundert, warum sie diesen Scheiß wieder nicht einfach gefixt bekommen.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe ja gedacht, es ist ein Problem mit der API. Also sie hätten an der API rumgeschraubt. Ich glaube, das haben wir letztes Mal auch so gesagt und ich glaube, das war auch so die gängige Theorie in Veeam-Foren und sowas.
Ja.
Es war übrigens nicht auf Reddit. Ich habe tatsächlich in Veeam-Foren gelesen.
Ist, glaube ich, gleich vertrauenswürdig.
Wie gesprungen, genau. Die Known-Issue-Liste, also ich weiß nicht, die ist
schon lang, ne?
Die ist schon lang, ja.
Die ist schon lang.
Hast du die mal angeguckt?
Ja, ja, natürlich.
Eieieiei.
Ja, wobei, das ist schon interessant, ne? Weil, was jetzt dazu kommt, das gute alte One-Click-Upgrade für AOS ist mit 6.8.1 übrigens abgekündigt.
Hör mal, ich stelle mich jetzt mal ganz dumm. Was ist denn eigentlich das One-Click-Upgrade bei AOS?
Sagen wir es mal so. Ich kann dir sagen, was es nicht ist. Nämlich das, was wir gerade mit LCM haben. Also ich weiß nicht, ob geht's dir, also Lifecycle Manager Nutanix, du hast Poliant DX und möchtest AOS, AHV und Firmware machen. Der Teil AOS und AHV, der ist ja eigentlich unfallfrei, ne?
Ja, ja, klar, du machst ja von der Reihenfolge her, erstmal mal fängst du ja mit Prism Central an. Mhm. Du fängst mit einem Central an, dann machst du hier oben die Licensing-Module bei Central und dann machst du ja weiter mit Foundation. Mhm. Und auch da dann mit AOS und dann machst du Firmware und dann machst du einen Hypervisor.
Genau. Und dieser Firmware-Teil ist typischerweise der uns beiden immer den Angstschweiß auf die Stirn treibt.
Ich glaube nicht, dass das ein Problem von Nutanix
überhaupt
ist, sondern
nicht.
Es ist ein Problem von HPE und SPPs.
Korrekt.
Und dass diese Updates über SPP auch über die letzten, ich würde jetzt mal behaupten, letzten 5 bis 6, 7 Jahre immer schlechter und immer rumpeliger laufen.
Genau, weil wie läuft das Ganze? Der LCM benutzt halt ein SPP, also ne, Support Pack für Proliant, und benutzt ILO als Schnittstelle für Firmware. Das heißt, die Firmware-Komponenten werden ans ILO übertragen und eine Komponente im Hypervisor kann mit dem ILO kommunizieren, kann sich die Software aus dem ILO rauslutschen und dann installieren. Über diesen Weg kommen dann zum Beispiel Betriebssystemkomponenten, Treiber und so weiter, aber eben auch Firmware-Komponenten auf den Host.
Aber der fährt in ein anderes Tool hoch. Also das ist nicht, während der Hypervisor läuft. Phoenix, genau.
Ja. Und da könnt ihr mir erzählen, also das habe ich auch mit, wenn du einen Standalone-SPP fährst oder auch wenn du einen Amplifier hast, das funktioniert manchmal gut und manchmal greifst du jedes Mal ins Klo, mhm. weil irgendwas zu lange dauert oder dann mhm. lädt er ja erst die ganze Firmware hoch, dann zum Beispiel beim ESXi hier, das SUT, ne, soll sich ja dann die ganzen Komponenten picken und mhm. was ich total oft habe, ist Treiberkomponenten, Betriebssystemkomponenten sind selten ein Problem, Firmware ist ein Problem und da vor allem Netzwerkkarten. Fuck it, ey. Wie oft ich schon den Fall gehabt habe, ich da eine Stunde lang vorm Rechner hocke und dabei zugucke oder dann auch via PS immer mal gucke, nee, der Prozess läuft immer noch, läuft immer noch und er wird einfach nicht fertig. Und du kriegst aus diesem fucking Log auch nicht raus, auch aus den Logs, die er dann zum Beispiel unter /temp schreibt, was er da hat.
Ne? Genau.
Und das ist jetzt dann SPP mit ESXi und unter Nutanix ist das genau das Gleiche. Nur da fällt dir dann irgendwann dieser fucking LCM auf die Schnauze und sagt dann, nee, also irgendwie hat jetzt hier nicht geklappt
genau,
und Timeout.
Genau. Und dann muss das Ganze nochmal durchlaufen Korrekt. Lassen. Und das heißt, alleine die Firmware-Updates pro Host, die dauern bei den HP-Büchsen, bei den DXern 3-4 Stunden. Das Problem ist, du hast ja jetzt alle X-Hosts angehakt vorher. Ne? Mhm. Du hast ja jetzt vor, alle Hosts auf einmal ne, zu patchen. Mhm. Und dann fällt er in diesen Fehler rein beim ersten Host und dann bricht er einfach den ganzen Job ab.
Genau.
Der macht dann nicht beim nächsten Host weiter. Das heißt, du machst wirklich betreutes Backup. Du kannst jeden
betreutes
einzelnen.
Betreutes Patchen.
Willst du mir das rauseditieren?
Nein.
Betreut. Nein, wir machen auch manchmal betreutes Backup. Das
machen,
muss
wir
man jetzt
machen wir auch.
Okay. Ne? Also betreutes Patchen, du machst halt wirklich betreutes Patchen bei deinen Hosts. Und ich frage mich halt immer, wir haben ja jetzt nicht die Riesencluster, also wie
also, ne? die Scheiße ist total weit davon entfernt, was ich vor Jahren mal auf Twitter gesehen habe, wo ich dann Leute gesehen habe, die dann Tweets absetzen, ich stehe hier in meinem Tesla und bin am Laden und mache hier über mein Android-Smartphone gerade ein Nutanix-Update beim Kunden, wo ich mir denke, okay, bold move, ja, da muss man Eier für haben.
Naja, vielleicht sitzt er auch im Auto, weil er irgendwann um 22 Uhr dachte, ja, fuck it, ich muss auch irgendwann noch schlafen, ich fahre jetzt nach Hause und morgen früh ist der Kram bestimmt immer noch dran.
Nein, aber also, so schön das gedacht ist und
Nein.
wir reden ja jetzt hier von dem Spezialfall ProLiant DX und ja. Es ist wirklich Firmware, ne? Weil AOS, AHV
Glaube
ist
ich
wirklich
auch.
Total unfallfrei.
Ja, aber du hast auch
aber Firmware ist halt immer irgendwie so. Oh.
Ja, du hast ja auch das gleiche Problem, wenn du eine Zoom oder sowas ja. fährst. Also das HP-eigene
genau,
Tool.
So,
ja, ne? Du hast ja auch von HP ein eigenes Tool, mit dem du Firmware draufbraten kannst auf mehrere Hosts. Das läuft
ja auch,
genauso
Du kannst ja auch ein ILO Amplifier, kannst du ja auch wie es wir hier, Update Manager mit einbinden.
Ja.
Mit den gleichen Problemen.
Ja,
ja.
ja.
Also, ne? wenn er dir nicht irgendwie sagt, so, nee, irgendwie ist hier Stand Host und Stand Firmware ist irgendwie inkompatibel oder das will ich nicht und jenes will ich nicht, dann sagt er vielleicht, nee, kannst du hier auf Start klicken und dann machst du und dann bricht dir das Ding trotzdem irgendwann wieder ab.
Also, ich muss ja sagen, ich habe lange gedacht, das liegt an ISUT, also die auf VMware, auf ESXi, die Komponente, die Sachen ins IDO-Repository pushen soll. Mhm. Tut es nicht. Das machen halt, wie gesagt, das gleiche Problem ist, wenn du nur HP-eigene Tools benutzt und offensichtlich Nutanix hat die ähnlichen Probleme, vergiss es.
Genau.
Das liegt irgendwie an ILO.
Richtig, also Empfehlung ist da ganz klar, einfach Server gar nicht mit der Firmware patchen, sondern einfach nach 3 Jahren einfach rausrotieren, neu kaufen.
Oder macht es einen Managed Service, dann kostet es euch wenigstens nicht extra, liebe Kunden.
Dann kostet euch keine Nerven, ihr müsst uns nur Schmerzensgeld zahlen.
Ja, genau.
Apropos
Nein,
Schmerzensgeld.
Wir nehmen auch Kekse.
Oh, das müssen aber die guten sein, ne? Das müssen dann die guten Kekse sein, wenn ich das machen soll.
Lammerts?
Ich wollte sagen, die guten Kekse, ne? Also hier die Office-Keks-Kollektion.
Die Office-Keks-Kollektion. Ach, die guten Kekse, die im Besprechungsraum stehen.
Genau, die Besprechungsraumkekse.
Die sind doch nicht für uns.
Aber das Tal der Tränen ist ja noch lange nicht vorbei. Ich habe dir dann am Wochenende noch einen zweiten Link geschickt, wo es dann um die Support-Situation verschiedener Nutanix-Releases ging.
Ja, das hat mich nämlich schockiert in dem Rahmen, dass sie ja in 6.8.1.5 das Problem noch nicht gefixt haben, damit also Veeam Restores wieder laufen. Und jetzt haben wir eigentlich eine Situation, wo du als Veeam-Kunde, also Veeam und Nutanix-Kunde, irgendwie irgendein Tod sterben musst. Ne?
Genau, irgendwie bist du am Arsch. Ne?
Du bist richtig, du bist am Arsch. Also
6.5 ist halt ein LTS-Release.
Ja.
Das
genau.
hat noch Support bis Juni 25.
Genau.
6.6, 6.7 sind Short-Term, sind raus aus dem Support.
Mhm. Also seit August ist 6.7 raus, also August, das ist noch gar nicht so lang. Aber 6.7 ist die letzte supportete Version für Veeam.
Genau. Und das heißt, du kannst jetzt entweder 6.5 bis Juni 2025 nutzen oder du gehst jetzt auf 6.8 und hast dann kein lauffähiges Veeam-Backup mehr.
Ja, genau. Oder du kannst halt nur noch, ja, was heißt kein lauffähiges Veeam-Backup, ist natürlich übertrieben, aber du kannst natürlich, es ist so ein bisschen, wie sehr vertraue ich meiner Umgebung. Wenn ich meine Restores nicht brauche, dann habe ich kein Problem.
Ja, ist nur Phoenix, das geht nicht kaputt.
Ja, halt so gerade volle VM-Restores halt, ne? Ja. Also File-Level und sowas ist ja immer noch kein Problem, das läuft wohl. Mhm. Aber ich finde, das ist auch irgendwie eine sehr zweifelhafte Entscheidung, dann 6.7 aus dem Support fallen zu lassen und das Problem nicht zu fixen in 6.1.5.
Also ne, 6.6, 6.7 STS, ne, 6.5 LTS und 6.8 ist ja so ein Extended Short-Term Release. Da haben sie ja, also sie wollen ja wohl, glaube ich, irgendwie aus diesem Zyklus raus.
Ja, irgendwie wollen sie LTS, STS, ja, aber ich habe auch noch nicht richtig verstanden, was ESDS dann bedeuten soll. Extended Short-Term. Hm. Ja, also gibt es keine Long-Term mehr?
Nee, also irgendwie Support, also wir können den Artikel gerne mal verlinken. Ja. Ich glaube, sie sind sich da selber noch nicht so ganz sicher. Aber Support-Zeitraum soll auch da wieder 15 bis 18 Monate sein, wo das Ganze dann im Support ist. Aber ja, momentan ist es irgendwie eine Kacksituation für Kunden.
Irgendwie schon, ja. Ne?
Mhm. Mal schauen, wohin die Reise geht. Mhm. Aber wir hatten ja in der letzten Folge, und damit kommen wir ja eigentlich schon zum Aufreger der Woche, ja. Wir hatten in der letzten Woche ja angeteasert, dass wir am Freitag mal wieder so eine kleine HP-Prüfung haben.
Ja, ich habe mich inzwischen wieder abgeregt, aber.
Ja. Wir haben die am Freitag haben wir die HPE 0V28 abgelegt. Das ist ein Delta Exam für HPE Edge to Cloud Solutions.
Und Edge to Cloud. Ist genau das, wonach es klingt.
Genau.
Es ist Buzzword-Bingo.
Genau. Wir brauchten das, um halt unseren ASE Hybrid IT abzugraden auf ein HPE ASE Cloud to Edge Architect, ne?
Ja, ganz genau. Genau, weil,
Partner-Requirements.
Ja, natürlich, weil es ist natürlich auch immer wieder so, man sagt zwar, wir machen die Prüfungen, ihr bekommt einfachere Möglichkeiten, sie zu verlängern. Aber hey, diese Prüfung da, die schaffen wir jetzt ab und wir machen eine neue. Mhm. Also das heißt, für uns ändert sich am Ende bisher noch gar nichts. Also HPE hat ja angekündigt, dass sie da was nennenswert ändern wollte. Und bislang ist es einfach nur so, dass sie sagen, okay, die Prüfung, die du hast, die gilt jetzt einfach nicht mehr. Hier hast du einen neuen Kurs, neuen Branch genau. Von Zertifizierung, da bitte dann mal Münzen einwerfen.
Genau, jetzt mussten wir natürlich dann einen, es war nur ein Delta.
Es war nur ein Delta und es hatte ein gutes Pass-Fail.
Genau, 40 Fragen, 66 oder 68%, 66%.
Ich glaube 65.
65%.
Nee, 63.
63%. Also noch nicht mal zwei Drittel. So, dann haben wir jetzt natürlich, wie sich das so gehört, wir haben das auch mal verlinkt. Es gibt ja dann eine Informationsseite, wo man sich dann angucken kann, was sind so die Objectives davon. Und uns dämmerte, verdammte Axt, das ist ja gar kein Architekt, das ist ja schon quasi Sales. Und dann sahen wir aber die Testfragen und dachten uns, okay, damit können wir was anfangen. So, dann haben wir sehr lange rumprokrastiniert. Und sind dann quasi am Freitag in diese Prüfung rein, so, ja, fuck it. Entweder das geht oder das geht nicht.
Am Ende des Tages, ja. Ja.
Und weil dann eine Remote-Prop,
also, die Sample-Questions hatten wir gesehen. Genau. Du hast gerade gesagt, wir haben die Fragen gesehen.
Genau, da sind irgendwie so Sample-Questions halt dabei gewesen. Und aufgrund dieser Sample-Questions dachten wir uns, ah, okay. Und auch mit den Objectives, ja, das kann schon nicht so schlimm werden. Das kriegen wir schon irgendwie gedeichselt. Eigentlich hatten wir vor, uns den Self-Study oder den Study-Guide noch zu besorgen. Das haben wir dann auch nicht mehr gemacht, weil irgendwie, ne, weil es drängte dann der Kollege aus dem Sales, der dann Sachen auf dem Schirm hatte, stand schon quasi immer hier in der Tür und sagte, oh, wann habt ihr denn diese Prüfung? Mhm. Wobei der eigentliche Aufreger, der kommt dann gleich noch. Auf jeden Fall remote proctored, Freitagmorgen, 8.30 Uhr, wir schön eingeloggt, also hier wieder, ne, mit einem clean Account anmelden, ne, Spyware installieren von Pearson, Fotos machen vom Platz und vom Ausweis und hin und her. Und dann hast du wieder diese schlecht zu verstehende Inderin am Telefon oder am Computerlautsprecher. Da muss ich wieder meine Webcam hier durchschwenken. Und sie wollte die ganze Zeit das Stromkabel meines Laptops sehen. Und ich so, Mädchen, das ist USB-C, das ist Strom und Display. Ja, gut, ich stelle meinen Laptop dann, dass ich ihn außerhalb, also dass ich ihn nicht mehr out of reach. Und dann wollte sie die ganzen Kabel sehen an der Docking und ja, wo ist denn das Stromkabel vom Laptop? Und ich so, it's USB-C. Ja, und schwierig. Und dann kamen die Fragen.
Ich hatte gar keine, gar keine Rückfrage, gar nichts. Gar nichts. Ich war fast schon enttäuscht.
Hey, du warst im Besprechungsraum, ne?
Ich saß im Besprechungsraum, habe eben am Notebook selber gearbeitet. Alles schmerzfrei. Fotos haben offensichtlich direkt gepasst und keine Fragen von da.
Ja. Wir können ja mal, das nächste Mal machen wir dann den Wechsel. Mhm. Mal gucken, ob das im Besprechungsraum besser klappt. Dann kann ich fragen. Und nach den ersten 5, 6 Fragen, die dann alle irgendwie zu HPE Grünteich waren,
weil ihr euch fragtet, wie der Titel zustande gekommen ist, genau.
Dachte ich mir dann so, ja, scheiße, ne?
Ja, das haben wir also gar nicht.
Kann ich eigentlich direkt auf AntXam klicken.
Ja, ging mir genauso. Also da waren so viele Fragen zu GreenLake.
Fürchterlich, irgendwelche GreenLake-Tools und Konsolen und auch immer diese Fragen, ja, du hast einen Kunden am Wickel und der hat dies und jenes, was machst du denn jetzt? Und fürchterlich.
Ja, ich meine, so Portfolio kennen, okay. Ne, das können sie ruhig.
Ja, okay.
Ja. Ne, aber die war einfach lästig. Ich kann das gar nicht.
Und ich habe dann am Anfang habe ich noch so eine Frage gefleckt und dann dachte ich mir, warum fleckst du die Frage jetzt eigentlich? Weil die Antwort kennst du eh nicht. Und dann habe ich das wieder rausgenommen.
Das ist so eine Angewohnheit bei mir. Also ich flagge Fragen, wenn ich unsicher bin, damit ich vor dem letzten Klick, ne, vor dem End-Exam-Klick nochmal so ein Gefühl habe, okay, ich hatte so und so viele Fragen, da war ich jetzt nicht ganz sicher. Manchmal hilft ja auch, es gibt ja auch so Fragen, wo man einfach später vielleicht, wenn man gerade nicht mehr so gestresst ist, weil der ganze Rest in Ordnung gelaufen ist oder sowas, wo man später nochmal drüber nachdenken kann, wo man denkt, okay, das kriege ich jetzt gerade hier, das kriegt mein Kopf gerade nicht besser hin, die flagge ich mir dann meistens für Review und das mache ich eigentlich in allen Prüfungen. Mhm. Das habe ich hier auch angefangen, es waren ja 40 Fragen und ich hätte am Ende 28 geflaggt. Und dann habe ich aber auch gesagt, okay, komm, guck sie erste nochmal an, ja, weiß ich jetzt auch nicht besser, weggenommen den Flag, zweite angeguckt, ich sage, keine Ahnung, weißt du halt auch immer noch nicht. Also es gibt halt auch einfach Dinge, da ergibt das überhaupt keinen Sinn, weil das weißt du auch in 10 Minuten nicht oder in einer halben Stunde. Ja, so.
Ja.
Aber einfach keine Idee und du kannst einfach nur einen educated guess machen und entsprechend habe ich dann zwar die ersten 5 geflaggten Fragen mir nochmal angeguckt. Dann habe ich aber auch gedacht, weißt du was, egal, Index-Exam.
Also wir können natürlich jetzt hier nicht auf Inhalte konkret eingehen, weil sonst kommt hier gleich irgendwie das HPE-SWAT-Team durch die Tür.
Durchs Fenster,
genau. aber ich habe dann auch am Ende so auf End-Exam geklickt und dachte mir nur, ja, scheiße, ne? Hast du halt jetzt irgendwie 280 Euro oder so in Sand gesetzt. Und dann Congratulations. Ich dachte mir, wow, was ist jetzt passiert? Und dann habe ich irgendwie 68% und dachte mir, geil am Seil.
68% bei der Quote von Fragen, die ich überhaupt, wo ich überhaupt keine Idee hatte.
Korrekt.
Ja, wo ich wirklich, also du hattest 68, ich hatte 65, ne? Welt in Ordnung, ich habe weniger Punkte als du. Aber auch noch gerade so bestanden. Und ich meine, da muss man jetzt nicht stolz drauf sein auf 65. Aber ganz ehrlich,
her,
ne? Das war inhaltlich, das war auch so, das war auch nicht technisch.
Nein, und es war ein Partner-Requirement und hin und her. Und der eigentliche Aufreger kam dann standen wir bei mir hier beide, standen in unserem Büro und waren am Plaudern. Da kam mir unser Kollege an, der ja für die Partnerschaft Sachen so den Kopf auch hat. Und wir haben so, ja, beide bestanden. Er so, scheiße, jetzt habe ich die Sales-Sachen an den Hacken, weil, stellst du nämlich raus, Sales braucht man nämlich auch noch.
ja, genau. Und er hat gewartet, ob wir bestehen. Also das finde ich fast schon. Eigentlich ist das frech. Weil eigentlich haben wir jedes Jahr, also meistens auf den letzten Drücker, weil wir beide halt sehr viel und häufig prokrastinieren, was solche Dinge angeht.
Ich hatte jetzt kurz überlegt, ob du jetzt sagst, weil wir sehr viel zu tun haben, aber nein, hast natürlich recht, wir prokrastinieren
einfach bis zum Ende. Also, also einfach, das ist halt der Part, der keinen Spaß macht, ne? Also jetzt auch, nächstes Jahr steht halt wieder Networking an. Ne? Dieses Jahr war es Hybrid IT, nächstes Jahr ist wieder Networking. Und das hast du halt immer im Wechsel jedes Jahr irgendwie.
Ja, Networking haben sie jetzt auch jetzt schon wieder ins Regal gekackt, weil sie jetzt um die Ecke kommen und sagen, ja, hier euren Aruba Certified Switching Professional benennen wir jetzt einfach mal um.
Genau, wir benennen den jetzt einfach um, ist eine neue Zertifizierung.
Und deswegen könnt ihr kein Delta machen, sondern müsst es neu machen.
Und
ich denke mir so,
boah. Und dann haben die doch, wie war das nochmal, die heißen jetzt nicht mehr ACSP, sondern ACAP oder irgendwie sowas. Und der ACSA heißt jetzt ACAS. Das ist einfach nur, es ist einfach nur lächerlich. Es tut mir leid.
Ja, es ist auch.
Ja. Und dann findest du ja auch nie was auf der Seite bei denen, ne?
Genau, die Links funktionieren noch nicht so richtig und es gibt kein Delta, sondern oftmals musst du dann diese ganze Prüfung neu machen. Und genau. Ach, warum, Leute?
Schickt
warum?
Doch bitte auch keine Mail rum, wenn ihr nicht verifiziert habt, dass diese Links funktionieren. Ja. Ich kapiere es nicht, egal.
Warum müsst ihr hart arbeitende Leute so triezen?
Genau. Versteh's ja, aber lustig, nicht. Dass Sales jetzt auf uns wartet, ob wir denn in die Pötte kommen.
Wobei, eigentlich ist das schon, also das ist auf der einen Seite schon so ein bisschen so ein Arschloch-Move und auf der anderen Seite ist das schon ziemlich clever, ne? Lass die mit der schwierigeren Prüfung erstmal liefern, weil wenn die failen, ja, dann brauchen wir ja auch nicht.
Ich wünschte mir, wir könnten das andersrum machen.
Ja. dann müssten wir wahrscheinlich die Prüfungen machen.
Ja.
Wenn wir auf Sales warten müssen.
Ja, nachher müssen wir die Sales-Prüfung auch machen. Lass uns nicht drüber reden.
lass uns nicht weiter drüber nachdenken. Dann machen wir den Sack doch hier und heute zu. Ich müsste nämlich dringend nach Hause mal unter die Dusche, weil ich bin, glaube ich, ziemlich durch heute. mein Sportprogramm habe ich ja schon bestanden. In diesem Sinne hätte ich fast gesagt, bleibt uns treu, bleibt gesund.
Macht es gut.
Ja, schlagt keinen Weg als Developer ein. Ne?
Es sei denn, ihr seid schon da, dann lauft ruhig weiter.
Oh Gott.
Ja. Ne, konnte ich jetzt nicht so stehen lassen.
Ja, ist in Ordnung. In diesem Sinne, bleibt uns treu und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.